Da bin ich immer gespannt, wenn ich daherkomme. Das sind jetzt anderthalb Jahre her. Damals waren nur zwei Reihe Tische besetzt, glaube ich. Vor 7 Jahren war ich das erste Mal wieder da. Da waren alle 3 besetzt. Und heute sind sie wieder besetzt. Finde ich jetzt super. Ich sehe da manche, die waren früher jünger als ich. Jetzt sind sie auch Rentner. Weiß nicht, wie er das so gemacht haben. Ne? Ja, und dann überlegst du, was bringst du den alten Leuten für einen Text mit, damit sie sich nicht so überanstrengen. Jetzt sind es lauter Junge. Man, das ist gut, dass ihr jung seid. Ja. Ja, okay. Thema heute, du bist ein Gott, der mich sieht. Wer mit dem Gesicht daher sitzt, der sieht es hier an der Wand stehen. Es ist die Geschichte von Sarai und Abraham und Hagar, also die ehemalige Magd, die er dann geschwängert hat, um nach ein Erben sich zu erwecken. Und ich will da einfach dem wahrscheinlich fast allen bekannten Text des entlang gehen. Und am Schluss, im letzten Drittel, kommt dann ein Punkt, so 3 Punkte, die bleiben, sage ich mal. Also 3 Dinge, die aus dem Text hervorgehen. Ich lese mal alles vor aus 1. Mose, da fällt was. Okay, aber macht nichts. 1. Mose, Sarai, Hagar. 1. Mose 1, ja. Nein, 1. Mose, aber ich habe das Kapitel jetzt nicht, ja. Müsste ja dann aber weit vorne sein. 16. Aha. 1. Mose. Ey, das habe ich beim Überarbeiter jetzt verändert und schon falsch gemacht. Ja, das ist gut. Okay, war richtig standard. Und Sarai, Abrahams Weib, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd und ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe doch, Jehova hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen erhalten. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrahams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd. Nach Verlauf von 10 Jahren, die Abraham im Lande Kanaan gewohnt hatte, gab sie Abraham, ihrem Manne, zum Weibe. Und er ging zu Hagar ein, und sie ward schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sprach zu Abraham: Das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Jehova richte zwischen mir und dir. Und Abraham sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tu ihr, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart, und sie floh vor ihr hinweg. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schura. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du? Und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Darum nannte man den Brunnen Beer Lachai Roy, Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt oder der mich gesehen hat. Siehe, er ist zwischen Kedas und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohne, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Also zunächst mal ein bisschen durch den Text. Vers 1, Sarah, Abrahams Weib, gebar ihm nicht, und sie hatte eine ägyptische Magd, ihr Name war Hagar. Kein Kind zu bekommen, das war damals übel. Ja, den Kinder, die sicherten natürlich den Fortbestand der Familie, das tun sie heute auch noch, aber Kinder waren ja damals auch konkret die Altersversorgung. Wenn einer keine Kinder hatte, dann war er im Alter ja eben arm dran. Ne? Kinder sorgten für Vater, Mutter und ehrten diese auch. Da ist manches heute ein bisschen verschoben. Heute gibt es ja Rente. Aber dass wir unsere Rente auch von unseren Kindern kriegen, das hat unsere Generation ein bisschen vergessen. Ja, deswegen haben sie keine Kinder, deswegen können sie mal gucken, wo sie ihre Rente herkriegen. Und die haben damals früher auch Vater und Mutter geehrt. Das ist heute auch anders. Wenn heute ein Kind zu seinem Papa oder seiner Mama Arschloch sagt, dann ist das
normal.
Ja, früher hast du einen Goschner gekriegt, aber Ruhe. Ja, aber das ist heute natürlich nicht mehr erlaubt. Und zum anderen natürlich müssen wir sagen, ja, also mein Eni damals noch, wenn der, als der so alt war wie ich, dann ist er schwarz und grau da vorne gestanden, gebeugt. Ja, und meine Ahne, die war ein bisschen stärker als ich, die zwei waren immer schwarz gekleidet. Ja, wir wollen ja heute nicht mehr alt sein. Ja, 70 ist das neue 60. Das stimmt damit. Also ich bin 73, aber das ist das neue 63. Okay. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe doch, Jehova hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen erhalten. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrahams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd nach Verlauf von 10 Jahren, gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zum Weibe. Die Sarah verhält sich entsprechend dem damaligen Brauch. Ich habe einen Pastor gehört, der hat gesagt, in Abrahams Familie war ein moralischer Sumpf, weil der einfach jetzt die Magd gekriegt hat. Ja, dann habe ich gedacht, hey, du bist doch Pastor, du hast doch studiert. Ja, Sarai und Abraham verhalten sich, Abraham verhaltet sich nach dem damaligen Brauch. Und die Sarai gab dem Abraham ja die Magd zum Weibe. Ja, sie war also die Zweitfrau. Sie war nicht mehr die Magd, sondern sie war zum Weibe gegeben, die Zweitfrau. Also rechtlich war alles okay. Das eventuelle Kind war dann ein eheliches Kind und kein Bastard, wie man so schön sagt oder gesagt hat. Und Hagar musste dann auf den Schoß von Sarai sitzen, um zu gebären. Dann hat das Kind Sarah gehört. Also rechtlich einwandfrei damals, hieb und sticht fest. Und dann lesen wir Vers 4, er ging zu Hagar ein und sie ward schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sprach zu Abraham, das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Jehova richte zwischen mir und dir. Das war schon eine tolle Ansage von der Sarai, gell? Die hat ihrem Abraham jetzt schon wieder gelesen. Hier macht der Abraham eigentlich auch keinen sonderlich guten Eindruck. Er sieht ja, dass die zwei Frauen sich gegenseitig fertig machen. Dass seine Sarah niedergemacht wird. Aber er guckt halt zu. Er vermittelt nicht, er weiß keine zurecht. Und als Sarah ihm dann ihr Leid klagt, da ist Hagar plötzlich ihm wieder völlig egal. Ja, da ist sie wieder die Sklavin, die Magd Sarais. Er sagt, und Abraham sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr was Gutes in deinen Augen, was geht's mich an, ja. Und Sarai behandelte sie hart und die Hagar floh dann. Ich denke, hier sehen wir ein dreifaches Unrecht. Die Hagar, die hätte Sarai natürlich nicht hochmütig behandeln dürfen, das war ein bisschen unüberlegt. Und die Sarai hätte Hagar auch nicht piesacken dürfen. Aber der Abraham hätte vielleicht auch mal eingreifen müssen. Und hier sehen wir ja schon aber auch eine Großzügigkeit Gottes. Gott war Sarai und Abraham nicht böse, weil sie nicht auf den verheißenen Sohn warten konnten. Und er kümmert sich auch um die Zweitfrau, obwohl sie ihre ehemalige Sklavin ist und eine Ägypterin ist. Und so ist Gott auch ja heute noch. Seine Großzügigkeit, seine Liebe zu allen, die sind noch da. Denn Gott ist ja unveränderlich derselbe. Und deswegen, wenn ihr manchmal Krach habt daheim mit eurer Frau oder Mann, sofern ihr noch habt, oder mit euren Nachbarn oder euren Kindern, wisst ihr, Gott hat immer beide lieb. Den, der streitet und mit dem gestritten wird. Weil am Schluss streiten eh beide. Es geht dann nicht darum, wer recht hat oder wer nur überzeugt ist, recht zu haben. Im Streit machen sich in der Regel beide schuldig und Gott hat beide lieb. Es gab eine Zeit, die ist schon länger her, da habe ich meine Teenie-Tochter ab und zu ziemlich hart kritisiert. Ich war der Meinung, das war nötig. Sie war der anderen Meinung. Und irgendwann sagte sie dann mal, ja Papa, ich habe dich auch lieb. Als sie das erste Mal gesagt hat, war ich ziemlich sprachlos. Wenn sie später gesagt hat, Papa, ich habe dich auch lieb, dann habe ich gewusst, jetzt kann ich ruhig sein, jetzt hört sie nicht mehr zu. Ja? Aber das erste Mal war ich sprachlos. Ja, Papa, ich habe dich auch lieb. Jetzt im Nachhinein finde ich das doch toll. Wir hatten uns trotz allem gegenseitig lieb. Ja, ich habe sie ja versucht zu korrigieren, weil ich sie lieb hatte. Und sie hatte mich lieb, auch wenn ich anderer Meinung war. Und Gott hat uns auch beide gleich lieb. Ja, er hat den Predigerpapa genauso lieb gehabt wie die Tochter, die jetzt aufsässig war. Ja, die Liebe Gottes ist unverändert für jeden von uns. Für jeden gleich groß. Ja, ob du jetzt ein ganz, ganz frommer süddeutscher Pietist bist, Christus musste für dich ins Kreuz. Und ob du ein gottloser Halunke bist, Christus musste für dich ins Kreuz. Ja, da ändert sich nichts. Gott hatte auch Hagar lieb. Er ging diesen Irrweg, die Flucht, mit Hagar mit, eher schon sogar voraus. Vers 7, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schura. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, Frau Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Hagar ist die erste Frau in der Bibel, die direkt von einem Engel im Auftrag Gottes gesucht wird und auch angesprochen wird. Und sie wird jetzt hier irgendwie zusammengestaucht, weil sie so dumm war und so ungehorsam und so aufsässig, sondern der Engel fragt sie ganz neutral, ganz einfühlsam, sag mal Hagar, woher kommst du? Hier in der Wüste, ohne Wasser, ohne Gepäck, ohne Essen, schwanger bist auch noch. Und wohin willst du denn gehen? Ohne Wasser, ohne Gepäck, ohne Essen, schwanger auch noch. Der Engel, der lässt es die Hagar ja ganz schön selbst einsehen, dass sie eigentlich überhaupt keinen Plan hat. Und dass sie recht unüberlegt sich in Gefahr gebracht hat. Wie sieht es denn bei uns so aus? Was würden wir dem Engel antworten, wenn er jetzt kommt und fragt, hey Eugen, woher kommst du? Ja, wie ist dein Leben bisher? Woher kommst du? Ist da was, vor dem, könnt ihr euer Name einsetzen, ist da was, vor dem ihr weglauft? Versteckst du ein paar Probleme? Hast du was in deinem Herzen vergraben? Verdrängst du irgendwas? Vielleicht sogar schon lange? Irgendetwas, was eigentlich zu deinem Glauben passt? Und wenn ich so rumgucke, dann sind so die meisten über 50, über 60, über 70, einige über 80. Ja? In unserem Alter sollte man langsam mit Gott ins Reine kommen, oder? Ist da was, was du verdrängst? Und wohin gehst du? Weglaufen vor deiner eigenen Schuld oder vor deinen eigenen Fehlern? Das geht dir gar nicht. Du selbst und deine Probleme, die begleiten dich doch, egal wo du hingehst. Natürlich würde man manchmal am liebsten weglaufen. Wenn du Schmerzen hast ohne Ende, wenn du Sorgen hast ohne Ende, wenn du in Not bist, wenn du Stress hast, nicht mehr fertig wirst mit dem Leben, unheilbar krank bist, was immer, die Ehe nicht mehr zumutbar erscheint, dann mal abhauen können, wäre doch schön, oder? Den Gedanken haben wir vielleicht alle irgendwo, aber wir nehmen uns ja immer selber mit. Und jetzt haben wir 3 Corona-Jahre, ja, das Heizöl kostet das Doppelte, der Strom 70% mehr, Gas 150% mehr, Lebensmittel zwischen 30% und 50% mehr. Ja, da wird es schon eng mit dem Geld bei den meisten. Und für viele wird es auch schwer. Aber, wisst ihr, es ist immer noch nicht die Wüste. Noch geht es uns nicht wie der Hagar, dass wir ohne Essen sind, dass wir ohne Trinken sind, dass wir ohne Geld sind, wie in der Wüste. Aber wenn man in die Ukraine guckt, dann sieht es übel aus. Und wenn man nach Israel guckt, sieht es nicht viel besser aus. Wir waren mit meiner Frau vor 4 Wochen eine Woche durch Ostdeutschland gefahren, ganz hinter bis in den letzten Zipfel, 3-Ländereck. Und in Ostdeutschland ist die Kriegserinnerung wohl noch lebendiger. Und in den Kirchen oder in den Dome, da hat es dann oft große Bildwände, Fotografien aus der Kriegszeit. Und mein lieber Mann, der sieht übel aus. Ja, also wir als Nachkriegsgeneration, die meisten, wenn die Bilder siehst, der sieht übel aus. Da waren auch noch Bilder vom Ersten Weltkrieg von mir da, diese Knochenhaufen. Ja, da liegt so ein ganzer Raum voll wie hier, liegt voller Gerippe. Andere Häuser habe ich als Jugendlicher schon gesehen in Verdun mit meinem späteren Schwiegervater. Ja, da gab es ja, da Häuser waren nur Schädel. Dann gab es Häuser, da waren nur Speicher und sonstige Knochen. Ja, das ist Krieg. Ja, unsere Regierung, die redet so vom Krieg, aber das ist Krieg. Wie geht's uns? Uns geht's noch gut. Und ich finde es darüber hinaus natürlich wahnsinnig tröstlich, dass Hagar, die ägyptische Sklavin, von einem Engel erwartet wird. Im Psalm 139 lesen wir: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Wisst ihr auch, wenn wir uns mal verirrt oder wenn wir mal falsch abbiegen oder falsch gehen, wenn wir ab und zu nicht mehr weiter wissen, auch uns begleitet der Herr. Und er erwartet uns auch da vorne. Er ist überall da, wo wir sind, und er ist schon überall da, wo wir hinkommen werden. Und er bringt uns auch wieder auf die rechte Spur. Er bringt uns auch wieder dahin, wo wir hingehören. Ob wir wollen oder nicht, manchmal denke ich, zumindest bei mir. Mit der Hagar hat er es ja auch so gemacht. Denn Gott hilft jetzt der Hagar nicht dazu, vollends wegzulaufen. Er handelt nach Hagars Willen, so wenig wie er nach unserem Willen handelt. Er sagt: Kehre zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Uns zu demütigen. Wir haben da so ein blödes Wort, wenn ich mir das jetzt überlege. Wie heißt es bei uns, zu Kreuze kriechen? Ja, was ist das für eine Aussage? Wir müssen zu Kreuze kriechen, weil am Kreuze hängt der Christus. Ja, wir müssen zu Kreuze kriechen, zu Christus, uns demütigen vor Christus. Wir dürfen auch aufrecht gehen. Ja. Aber uns zu demütigen, das ist nicht gerade die leichteste Übung, aber oft die richtige Lösung. Gott schimpft nicht mit Hagar oder der Engel. Der Engel sagt einfach: Geh zurück, geh dahin, wo du hinkirrst, geh dahin, wo dein Platz ist. Akzeptiere deine Lebensumstände, schick dich rein. Und dann schreibt Paulus noch: Sag Dank alle Zeit für alles. Gell? Auch unser Leben, auch euer Leben ist bestimmt nicht immer so glattlaufen wie eine neue Autobahn. Auch wir müssen uns in unsere Umstände reinschicken. Und trotzdem ist da noch sehr viel dafür, dass wir danken können. Wenn uns unsere Sorge, je nachdem, was wir für ein Typ sind, wenn uns unsere Sorge nicht blind macht. Ja, es gibt ja auch Sorgentypen, die sorgen sich nur. Es gibt Leute, die sind ein bisschen fröhlich lebender, ein bisschen leichtlebiger, die haben noch mehr Freude. Aber ich denke, bei aller Härte, die jetzt Hagar meinte zu erfahren, vielleicht war sie auch froh, zurückgehen zu können. Vielleicht war sie froh, dorthin zu gehen zu können, wo ihr Leben noch funktioniert hat. Da, wo alles okay war, bevor sie Sarai verächtlich verhandelt hat. Vielleicht geht es uns auch so, wenn wir wieder manchmal zurückgehen. Ist doch viel besser, man verträgt sich, oder? Als dass man streitet. Ich habe noch wenig Leute getroffen, die nach mir weglaufen oder nach einer Scheidung oder was immer glücklicher waren als zuvor. Man muss sich schon manchmal ein bisschen anstrengen, um miteinander klarzukommen, auch in der Gemeinde. Man muss einmal schlucken, so schlimm ist das nicht. Das ist alles viel einfacher, als erst alles zusammenzureißen und dann auf der Scherbe so halbwegs weiterleben. In Sirach 11 lesen wir: Bleibe bei dem, was dir anvertraut ist, und übe dich darin und halte aus. Ja, und halte aus. Und gleichzeitig gibt Gott Hagar auch Hoffnung und Anweisung für ihre nahe Zukunft. Und er schließt sogar ihr werdendes Kind mit ein. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger, wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Also, die Hagar, die wird ja eigentlich der Sarai genau das liefern, was die Sarai bestellt hat, nämlich einen Sohn. Ein Stammhalter, ein Erbe, denn an Isaak, an den hat ja damals keiner mehr geglaubt. Ja, der kam auch erst 15 Jahre später. Die von Gott versprochene zahlreiche Nachkommen Ismaels, die sind auch wahr geworden. Unter Ismaeliten versteht man heute, oder seit 1500 Jahren etwa, weitgehend die arabische und die nicht-arabische Muslime, die sich auf Abraham bzw. auf Ismael als Stammvater berufen. Und von Ismael lesen wir, und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Wenn man mit dem Hintergrund mal den Nahostkonflikt anguckt, dann weiß man, dass der stattfinden wird und nicht aufhören wird, egal was unsere Politiker machen. Ja, wir müssen diese Kriege nicht verstehen. Sie sind von Gott gegeben oder vorhergesagt und sie werden stattfinden. Ob jetzt die Muslime alle Ismaeliten sind, ist eine andere Frage. Genauso wenig wie die Israeliten alles Hebräer sind. Ja. Ja, das sind jetzt doch viele tausend Jahre vergangen in der Zwischenzeit. Und jetzt kommt die Aussage Hagars, die eigentlich ja auch die Jahreslosung ist dieses Jahr. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Darum nannte man den Brunnen Be'er Lachairoi, Brunnen des Lebens, der sich schauen lässt oder der mich gesehen hat. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn und Abraham gab seinen Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. So, kommen wir zu diesen drei Punkten, die ich vorher angedeutet habe, zu der Moral der Geschichte quasi. Hier am Ende von unserem Text haben wir drei Namen. Wir haben den Namen, den Gott dem Jungen gegeben hat, nämlich Ismael. Ismael bedeutet Gott hört oder Gott erhört. Wir haben den Namen, mit dem Hagar den Engel angeredet hat. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann haben wir den Namen des Brunnens, Be'er Lachairoi. Der Name wird auf zwei Möglichkeiten übersetzt anscheinend. Zum einen Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat, also Gott sieht, wird aber auch übersetzt Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Also Gott lässt sich sehen, ich sehe Gott. Erster Name Ismael, Gott hört. Wisst ihr, Gott hat die Hagar gehört, als sie in ihrer Not zum Herrn geschrien hat. Gott hat Jesus erhört, als er seine Not zum Herrn geschrien hat. Gott hat Paulus und Silas erhört, als sie im Gefängnis zu ihm geschrieben haben. Gott hat auch meine Frau und mich gehört und erhört, als zwei unserer Kinder todkrank waren. Gott hat uns auch gehört, als ich herzkrank wurde und immer gewusst habe, was hinten und vorne ist. Und denkt mal ein bisschen über euer eigenes Leben nach. Wie oft hat Gott euch gehört und erhört? Auch ihr, auch du, auch dich. Wenn wir betet, haben wir auch schon Gebetserhörung erlebt, klar. Nur, wenn die Gebetserhörung kommt, haben wir schon lange vergessen, für was wir betet haben. Ja? Ich finde das immer ein bisschen frustrierend. Wenn Gott die Dinge richtet, für die wir beten, dann haben wir meistens schon wieder das nächste Problem. Aber Gott braucht ja auch ein bisschen Zeit, um unser Leben zu regeln. Ich habe mal in einer gewissen sorgevollen Situation immer gewusst, was machen und immer gewusst, wie beten, das ging nicht mehr. Und dann habe ich am PC am Computer gesetzt und habe einfach mal alles runtergeschrieben, was da drauf war. Ja, habe das abgespeichert unter Gebet. Ich habe ein paar Jahre später dann Predigt machen wollen über Gebet. Und dann habe ich gesucht in meinem Computer unter Gebet. Und dann kam das, was ich damals geschrieben habe, die A4-Seite. Richtig riesig durcheinander, alles runter. 95% von den Dingen waren erledigt. Ja, 95% von den Dingen waren erledigt. Gott hat erhört, über Bitten und Verstehen erhört. Nur ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich das betet habe. Ja, wenn wir ein bisschen sorgfältiger beten würden, dann würden wir auch ein bisschen sehen, dass wir mehr Gebetserhörungen erleben, als wir eigentlich so glauben. Und wenn wir wissen, dass wir Gebetserhörungen erleben, können wir auch nicht danken. Ja. Also ich finde das ab und zu ein bisschen traurig, wie beiläufig wir Gott behandeln. Und ich denke, es könnte schon sein, dass die nächsten Monate oder Jahre uns das später wieder ein bisschen besser lehren. Und objektiv ist das ja sicher auch richtig, wenn Gott uns zum Beten zwingt, wenn er uns heimsucht, ja, Heimsuchung, wenn er uns heimsucht, wenn er uns zum Beten zwingt, wenn er unser Leben schwerer macht. Subjektiv gesehen habe ich natürlich absolut keine Lust auf ein schwereres Leben. Ja, aber es bleibt trotzdem Ismael. Gott hört, Gott erhört. Und Gott wählt sich gerade so einen Typen wie den Ismael, um uns daran zu erinnern. Gerade er, dessen Hand gegen alle ist und alle Hände gegen ihn sind. Genau den nimmt er, um uns zu sagen, ich höre dich und ich erhöre dich. Und ich helfe dir in der Not. Aber ich helfe dir nicht, wie du denkst. Hagar musste sich beugen, musste zurückgehen. Gott erhört nicht nach unserem Wille. Wir beten immer so, ganz toll und routiniert, dein Wille geschehe. Eigentlich meine ich mit dem Herzen, ja, dein Wille geschehe im Himmel, aber du meinst auf der Erde, gell? Kommen wir zum zweiten Namen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott hat Hagar natürlich nicht nur gehört, sondern auch gesehen in ihrer Not. Es war eine Not, die sie sich ja eigentlich selber zuzuschreiben hatte. Sie ist ja gewissermaßen durch eigene Dummheit in diese Situation gekommen. Sie hätte sich ja heute auflehnen müssen. Die meisten Notlager oder schwierige Lage, in die wir kommen, die haben wir auch durch unsere eigene Dummheit oft zu verdanken, oder? Manchmal sind es auch die Umstände, da können wir nichts machen. Und manchmal sind es auch richtige Schicksalsschläge, da können wir auch nichts machen. Schicksalsschläge und schwierige Umstände sind außerhalb von unserem Einfluss. Aber auch wenn es uns nicht passt, dann wisst ihr, ich denke, das Schicksal von uns Christen, das ist in Wahrheit die Führung Gottes. Ja? Ich denke, das Schicksal von uns Christen, von meinem Leben, von eurem Leben, ist in Wahrheit die Führung Gottes. Und immer gilt die Aussage Hagars auch für uns. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja? Ihr habt einen Gott, der euch sieht, ich habe einen Gott, der mich sieht. Daniel und seine Freunde hatten einen Gott, der sie in der Löwengrube gesehen hat und bewahrt hat. David hatte einen Gott, der ihn auch durch schwere Zeiten geführt hat, der ihm auch vergeben hat, wenn er irre ging. Und zu David wird man heute eigentlich sagen, er war ein Terrorist mit seiner 400 Mann starken Räuberbande, mit der er durch die Gegend gezogen ist. Salomo hatte einen Gott, der ihm Weisheit geschenkt hat. In 2. Makkabäer lesen wir, Gott, der Herr, sieht alles und wird sich unsere ganz gewiss erbarmen. Und wisst ihr, Gott sieht uns ja nicht nur, wenn wir in Nöten sind. In Nöten bekommt er uns öfters zu hören, weil dann jammern wir die Ohren voll, wie schlecht uns Gott. In Nöten hört er mehr von uns, aber er sieht uns ja immer. Er umgibt uns ja immer. Er will uns ja immer führen in unserem Leben. Im Psalm 139 lesen wir, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Als ich jung im Glauben war, ich habe mich erst mit 29 bekehrt, als ich jung im Glauben war, da habe ich vor dieser Stelle Angst gehabt. Angst davor, Gott würde mich erforschen und dann würde er mich von meinen Wegen rüberschlage auf den richtigen Weg. Weil er wird ja sehen, dass ich gar nicht so fromm bin in meinem Herzen, ja, dass ich doch eigentlich nur tolle, gute Gedanken habe und so weiter. Und ich wollte eigentlich gar nicht auf seine Wege rübergehen. Ich hatte Angst, dass er mich da ziemlich grob rüberhaut. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann hat er mich ja heute immer mit Samthandschuhen angefasst. Er hat mich halt so behandelt, dass ich es verstanden habe. Heute habe ich keine Angst mehr vor der Stelle. Heute bin ich dankbar dafür. Gott erforscht mich, Gott prüft mich, guckt, ob alles okay ist in meinem Leben. Und wenn ihm was gefällt, dann bringt er mich dahin zurück, wo er mich haben will. Das ist doch gut, oder? Ist das super, können wir uns doch freuen. Er passt auf uns auf. Gerade viele von, ich weiß jetzt gerade, wie ich sage, so von uns Älteren oder von euch Älteren, von den noch Älteren als ich bin, gerade viele von der älteren Geschwister, die haben doch Angst, sie würde was falsch machen in ihrem Leben. Sie würde in Sünde fallen. Und sie würde sterben, bevor sie um Vergebung gebeten haben. Ich denke, wenn Gott auf mich aufpasst, wenn er mich sieht, wenn er mich zurückführt, wozu soll ich mir dann viel Sorge machen? Manchmal ist es dann halt so wie bei Hagar. geh zurück und beuge dich. Ist es denn so schwer für uns, uns unter die Güte Gottes zu beugen? Schon die Frage an sich ist doch widersinnig. Wir müssen uns doch in beugen, damit wir wieder unter die Güte Gottes kommen. Unter die Güte Gottes geht ein vernünftiger Christ doch gerne und automatisch und von selber. Und außerdem ist Christus für mich gestorben, da habe ich gar nicht gelebt. Da hat er auch meine Sünde schon vergeben am Kreuz, die in der Zukunft sein wird. Und das ist immer noch so. Er hat immer noch meine Sünde vergeben, die in meiner Zukunft ist. Das ist seine Gegenwart. Dritter Name, Be'er Lachai Roi, der Name des Brunnens, den man ja übersetzen kann, Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat, das haben wir gerade betrachtet, oder Brunnen des Lebendigen, der sich sehen lässt, der sich schauen lässt. Also ich sehe Gott. Dass Gott uns sieht, das ist uns ja noch verständlich. Aber dass wir Gott sehen. Aus der Zeit des Paradieses, da wissen wir, dass Gott sich mit Adam und Eva unterhalten hat, mit ihnen abends im Paradies spazieren gegangen ist. Hört sich ein bisschen komisch an, ja, aber so steht es in 1. Mose 2 und 3. Nach dem Sündenfall und nach der Vertreibung aus dem Paradies war das natürlich vorbei. Dann lesen wir von Mose, der Gott im brennenden Dornbusch begegnet ist, aber da hört er nur die Stimme. Und die kam aus dem Dornbusch, gesehen hat er niemand. Später begegnet Mose Gott auf dem Berg Sinai, wo er die Steintafeln mit den 10 Geboten bekam. Danach begegnet er Gott öfters vor der Stiftshütte. Gott war aber da immer in einer Wolke verborgen, sowohl auf dem Berg als auch in der Stiftshütte. Sehr konnte er ihn also auch nicht. In 4. Mose 12 sagt Gott dann allerdings, von Mund zu Mund rede ich mit ihm, mit Mose, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Dummerweise schreibt jetzt Johannes, in Johannes 1, da sagt Jesus, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. So, jetzt könnt ihr sagen, in der Bibel, die stimmt nicht, da gibt es Widersprüche, es gibt noch mehr. Die sind aber maßgeblich, denke ich. Johannes hat wahrscheinlich gerade den Mose denkt und er war ein Fischer und kein Schriftgelehrter, also egal. Be'er Lachai Roi, du bist ein Gott, den man sehen kann. Paulus schreibt an die Römer im 1. Kapitel, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen auf seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Dass ich Gott nicht als Person oder was immer er ist, direkt sehen kann, das macht doch nichts. Die Schöpfung beweist doch, dass es einen Schöpfer gibt, geben muss. Betrachtet nur mal die Funktionen vom menschlichen Körper und auch in der Tierwelt. Und betrachtet man mal jetzt nicht unsere Knochen und sonst was, was man vielleicht sieht und nachvollziehen kann, aber betrachte mal deine Emotionen. Wo kommen die her? Betrachte dein Denkvermögen. Wie funktioniert dein Gehirn? Gehirnströme, Vitaminhaushalt, Immunsystem, Fortpflanzung und so weiter. Dass sowas aus dem Nichts und von selber entsteht, das kann doch gar nicht sein. Sicher hat Gott alles aus dem Nichts heraus geschaffen, aber es ist dann geschaffen und nicht von selber geworden. Um Gott zu sehen, brauchen wir eine andere Wahrnehmung. Paulus schreibt in Epheser 1, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Sehen in dem Sinne können wir Gott ja nicht. Aber erkennen, dass es ihn gibt, das können wir doch eigentlich schon, oder? Wisst ihr, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, und wenn ihr auf euer Leben zurückguckt, was seht ihr dann? Könnt ihr dann sehen, dass Gott euch geführt hat, bewahrt hat, gesegnet hat, zurechtgebracht hat? Oder wenn ihr es nicht sehen könnt, könnt ihr es dann erkennen. Ist es jetzt so, dass ich in meinem Leben sehe, dass Gott darin gegenwärtig ist und gegenwärtig war und gegenwärtig bleiben wird? Und dass ich gleichzeitig erkenne, dass er Gott ist? Er ist ein Gott, der mich nicht nur sieht, sondern mich auch erkennt und ich ihn. Gott weiß, wie ich gestrickt bin. Gott weiß, wie ich funktioniere. Er weiß, wie ich denke und wie ich fühle. Er hat mich ja selber gemacht. Und ich bin ein Mensch, der die Auswirkungen von Gottes Handeln ebenfalls erkennen kann, nicht sehen kann, aber erkennen kann in seinem Handeln. Wir müssen nur ein bisschen darauf achten, unsere Sinne schärfen. Ja, ich sage ja immer, ihn verstehen, das ist hier, und ihn erkennen ist hier. Ja, und Gott sagt mir im Herzen, er leuchtet die Augen des Herzens, nicht ein hellerer Kopf. Gefühl gescheitere Leute, als ich, auch wenn sie nicht unbedingt fromm sind deswegen. Wir kommen zum Schluss, fast zusammen, der Zeit, gell? Die Flucht Hagars von ihrer Herrin und ihre Begegnung mit dem Engel zeigt uns drei Namen. Ismael, Gott hört uns, wo immer wir ihn rufen. Und wir sollten vielleicht nicht immer nur aus tiefer Not zu ihm rufen. Wir dürfen auch beten und mit ihm schwätzen und in seiner Nähe sein, in guten Zeiten. Das Zweite, du bist ein Gott, der mich sieht, wo immer wir sind, was immer wir tun, Gott sieht uns. Und das ist jetzt keine Drohung, wie man es auffassen kann, damit wir keine Dummheiten machen, sondern es ist ein Trost. Ob wir im dunklen Tal standen, ob wir strahlend auf dem Gipfel standen, egal. Gott ist um dich, Gott sieht dich, Gott tröstet dich, er freut sich auch mit dir. Das Dritte, du bist ein Gott, der sich sehen lässt. Das wünsche ich euch und mir, dass wir viel von Gottes Wirken in unserem Leben sehen. Und dazu segne euch Gott. Amen.